Ich möchte heute eine Vorlesung geben mit einem recht ernsthaften Thema. Ich möchte über die zwei Geburten und die zwei Tode des Menschen sprechen. Dieses Thema ist sicherlich etwas, was man mit dem richtigen Verständnis hören kann. Es ist vielleicht auch nicht für labile Menschen so geeignet, aber ich nehme an, dass ihr alle eine innere Stärke habt, sodass wir uns mit Meilenstiefen in dieses ernste spirituelle Thema hineinbegeben können. In den vedischen Schriften erfahren wir von zwei Geburten, nicht einer, sondern zwei Geburten des Menschen und auch zwei Toden des Menschen. Die erste Geburt ist die physische Geburt, die wir alle kennen, durch die Kombination von Samen und Eizelle. Und die zweite Geburt ist die Geburt durch Wissen. Dort treten ganz andere Personen zu unserer Zeugung an, als unsere leiblichen Eltern, die damals uns die erste Geburt gegeben hat. Die zweite Geburt wird durch einen ganz anderen Vater und eine ganz andere Mutter bewerkstelligt. Der Vater, der für die zweite Geburt verantwortlich ist, ist der spirituelle Lehrer. Und die Mutter ist das heilige Wissen, was in den alten vedischen Schriften vermittelt worden sind. Wenn also jemand, der, so heißt es in den vedischen Schriften, der die erste Geburt vollzogen hat und der, das ist seine zweite Qualifikation, der Ohren hat, sich diesen spirituellen Vater und dieser spirituellen Mutter nähert, dann ist es möglich, dass er eine zweite Geburt, die Geburt zu seiner spirituellen Erkenntnis nehmen kann. Es wird gesagt, man muss als Qualifikation zwei Ohren mitbringen. Das ist bezeichnend. Jeder Mensch hat normalerweise zwei Ohren, also wenn er nicht in einen entsetzlichen Ehekrach verwickelt war und eins verloren hat dabei. Das ist eigentlich normal, dass jeder zwei... Warum wird in den Schriften gesagt, die Qualifikation, um die zweite Geburt zu nehmen, ist, dass man zwei Ohren mitbringt. Der Grund hierfür ist, dass es wichtig ist zu hören. Denn sowohl der spirituelle Lehrer als auch die Heiligen Schriften haben eine Botschaft, die man aufnehmen muss, die man hören muss. Und zwar zunächst einmal durch die Ohren, aber dann mit dem Herzen. Es reicht also nicht nur zuzuhören und einfach nur wie eines von diesen unmöglichen und tollen Aufzeichnungsgeräten. Also in diesem kleinen Ding ist also die ganze Welt des Klanges enthalten, habe ich mir sagen lassen. Ich werde sie deswegen vorsichtig und respektvoll wieder zurücklegen. Aber diese Dinge nehmen auf, ohne das Herz zu involvieren. Wenn wir uns dem spirituellen Lehrer zuwenden und den Heiligen Schriften, reicht es nicht einfach nur aus, so wie so ein Aufnahmegerät Klänge zu verzeichnen oder Informationen zu sammeln. Es ist darüber hinaus absolut wichtig, dass man mit dem Herzen hört oder wie man in Deutsch auch sagt, dass man sich zu Herzen nimmt. Also dass man bereit ist zu einer inneren Wandlung, bereit, dass die Information nicht einfach nur Information bleibt, sondern eben zur Transformation verhilft. So, sei es wie es will. Die physische Geburt ist die erste Geburt und dann gibt es so etwas wie eine spirituelle Geburt, die uns hilft, auf unsere spirituellen Möglichkeiten wahrzunehmen. Der Mensch hat jedoch auch zwei Tode. Und über diese zwei Tode möchte ich heute sprechen. Mir geht es nicht so sehr um die erste oder die zweite Geburt. Ich kam auf das Thema, weil mir ein sehr guter Freund, Bhakti Tirtha Maharaj, gestern dieses tolle Buch geschickt hat. Ist ein Buch, was in einer Serie rauskommt. Es ist in Englisch, er spricht Englisch. The Beggar Number 4, der Bettler Nummer 4. Also es gibt drei Ausgaben, die davor kamen. Und ist das der Untertitel hier, ein sehr bezeichnender Titel, Die Before Dying, Sterbe vor dem Sterben. Und ich kenne von diesem Buch, ich wurde gebeten, das Vorwort zu schreiben, oder die Einleitung, wie ich hier gerade sehe. Und habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Als Bhaktitirtha Maharaj noch ein Swami war, der um die ganze Welt reiste, haben wir uns einmal getroffen. Er kam gerade von Afrika zurück mit einem ganz tollen Bilderband. Er wurde nämlich dort zum König gemacht für einen Stamm und hatte auch die entsprechende Tracht an. Er war in so ein tolles Zulu-Gewand gekleidet und hatte eine ganz fantastische Krone an, die sah so wie ein Zylinderhut aus, mit Federn drin, also fantastisch und schmuckhaft. Und er traf mich dann in Frankreich, haben wir uns getroffen, und er war gerade auf dem Weg zu einer Fernsehsendung nach Washington, wo er mit einem Politiker zusammen interviewt wurde. Der ist also, Bhaktitirtha Maharaj hat ein total interessantes Feld gehabt, Tätigkeitsfeld, und hat kam dann mit mir zusammen als seinem alten Freund, und wir haben diskutiert in Frankreich. Also sehr international. Wir waren dort auf einem größeren Seminar, wo wir beide gesprochen haben. Und er sagte mir zu dem Zeitpunkt, dass er verspürte, dass er nicht mehr lange Zeit zu leben hätte. Und genau ein Jahr später oder so ungefähr teilte er mir dann mit, dass er eine bösartige Krebserkrankung hätte, die sich ausbreitet. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt ist er ans Bett gefesselt und er kommt nur ab und an in einem Rollstuhl heraus und hat in seinem eigenen Vorwort zu diesem Buch geschrieben, er weiß nicht, ob er noch das Buch in den Händen hält, wenn es veröffentlicht worden ist. Ich kriege immer wieder E-Mails von Freunden, die ihn sehen und besucht haben, und die sagen, obwohl normalerweise ein Sterbender der traurigste Mensch von der Welt ist, ist er der fröhlichste Mensch. Er schreibt, der Tod ist für einen spirituellen Mensch ein Siegesfest. A victory celebration in Englisch. Ein Siegesfest, ein Fest des Sieges. Ein Fest, wo ein Sieg gefeiert wird, würden wir vielleicht besser in deutscher Sprache sagen. Er ist glücklich, er strahlt, unglaublich. Er hatte er war sehr oft im Fernsehen und wurde immer gesagt, er hat das beste Lächeln des Universums. Aber strahlt jetzt total aus sich. Und alle, die kommen, merken bald, wenn sie in seinem Zimmer sind, dass, sagen wir mal so, dass sich plötzlich die Rollen vertauschen. Es ist nicht mehr so, dass sie einem, der in einer entmutigenden Lebenssituation ist, Mut zu sprechen, sondern plötzlich spricht der Bhaktitirtha Swami ihnen Mut zu, den sie brauchen, um bestimmte Lebenssituationen zu bewältigen. Nicht? Die kommen also strahlend heraus und sagen, das ist unglaublich, ich kam und wollte ihn bedauern und ein bisschen, ach, es tut mir so schrecklich leid und so weiter, aber da ist gar kein Platz in diesem Raum. Da lacht man, da scherzt man, da werden tiefe philosophische Einsichten ausgetauscht und da kommt man plötzlich dazu und fragt nach Rat und nach Einsichten, denn offensichtlich sieht Bhaktitirtha Maharaj jetzt mehr, kann also mehr Einsichten geben, weil er ja schon einen Fuß auf dem anderen Lebensufer hat. Und die fragen sich denn, wieso kommt das, dass der glücklichste Mensch von der Welt ist? Will er nicht mehr leben und denkt, jetzt ist endlich das Leid vorbei? Na, überhaupt nicht. Der hat das Leben wirklich, war sehr froh im Leben. Das war ein Tänzer. Also wenn ihr den Tanzen gesehen hättet, ihr hättet es nicht geglaubt. Zum Tanzen brauchte er immer einen Raum mindestens so groß wie diesen, den er mit grazilen Bewegungen erfüllt hat. Er war wirklich ein sehr freudiger Mensch und ist noch immer ein freudiger Mensch. Er hat offensichtlich Schmerzen, der ganze Körper schaltet immer mehr Funktionen ab. Es ist nicht, also von der Weise hat er wirklich, er hat einen bösartigen Krebs. Ich glaube, ich brauche im heutigen medizinischen Kontext nicht mehr dazu zu sagen. Ihr wisst, was das ist. Das ist sehr schmerzvoll und sehr, ja, leidvoll. Aber wieso ist er so froh? Und ich habe ihn dazu gefragt, als er mich bat, das Vorwort für sein letztes Buch zu schreiben. Oder nicht Vorwort, die Einleitung. Also ich dachte, das wäre das Vorwort, aber es ist die Einleitung. Und er sagte mir dann, die Menschen wissen nicht, ich bin schon lange gestorben. Ich bin vor 3 oder 4 Jahren gestorben. Jeder spirituelle Mensch hat 2 Geburten und er hat auch 2 Tode. War ich natürlich sehr interessiert, was sind die 2 Tode? Ich weiß es, also mir ist jetzt der eine bekannt, der physische Tod. Was ist denn der 2. Tod? Und dann sagte er mir einen Satz, der Tod des Egos. Für jemanden, dessen falsches Ego nicht mehr da ist, ist auch nicht mehr die Identifizierung da mit dem Körper als das Selbst. Also man denkt nicht mehr, ich bin der Körper, also zu Deutsch gesagt, ich bin ein Mann oder eine Frau oder ein Künstler oder ein Redner oder ein Swami oder ein, was immer man sich für Etiketten auf diesen Körper klebt, das ist dann nicht mehr gegeben. Man identifiziert sich damit nicht mehr. Man beobachtet das. Ich gehe mit diesem Körper durchs Leben hindurch. Man sieht es wie ein Auto, mit dem man fährt. Man sieht auch manchmal, wie der Körper reagiert und wie der Geist gestört oder erheitert ist oder was immer für Emotionen möglich ist. Aber man sieht sich so zufest, wie man einem Schauspieler auf der Bühne zuschaut oder wie ein Rockstar, das ist ja nicht Rock, was du machst, aber ein Musiker, dem man auf der Bühne zuhört und der singt dann und juchzt und äußert sich musikalisch, nicht? Und man sieht das einfach so unbeteiligt. Kann dem Musiker vielleicht manchmal sogar auch einen Tipp geben. So kann auch ein spiritueller Mensch, der diese, sagen wir mal, das Ego überwunden hat. Ich möchte jetzt nicht dazu nur das Wort Tod gebrauchen. Sehr leicht in die Beobachterrolle hineinsteigen. Eine Rolle, die es ihm erlaubt, neutral zu sein, das heißt nicht involviert und einfach sich auch manchmal gute Tipps zu geben. Tipps, die man sich nicht geben kann, wenn man so involviert ist und so identifiziert. Und heute habe ich von einem Ehestreit gehört, einem Kölner Ehestreit, wo also beide anscheinend, sagen wir mal, ihre Nerven verloren haben und sich völlig identifiziert haben mit der sicherlich sehr schwierigen Situation. Und ich sage das jetzt mal so, weil einer ein Biss hatte plötzlich. Ne? Das soll es oft geben, das ist also nichts Außergewöhnliches in Köln. Aber nicht, das, da, die waren also offensichtlich nicht in der neutralen Beobachterrolle drin. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn es Schwierigkeiten gibt. So der spirituelle Mensch, Hare Krishna, Aarti, welcome, please sit with us. Das ist wahrscheinlich Manohar, der da läutet. Manohar, du hast dich durch einen Klang angekündigt. Herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen. Bald ist wieder Ratha Yatra und bald hält hoffentlich der Wagen von Lord Jagannath wieder vor eurem Restaurant. Ja, so diese Arten von Geburten und Toten gibt es im spirituellen Leben. Nun, so wie wir in einem materiellen Kontext, also sagen wir mal in der materiellen Gesellschaft, vom Ego-Tod sterben, kriegt jeder von uns weiß jeder von uns, was damit gemeint ist. Und die zweite Reaktion meistens ist, dass wir das als etwas sehr Hartes empfinden. Tod, Ego-Tod. Oh. Manche von uns reagieren ambivalent darauf. Also wir haben zwei Reaktionen. Die eine sagt, ja, ich sehe das auch ein, mein Ego macht mir äußerst oft Schwierigkeiten. Ich verliere oft meine Neutralität und lasse mich so verwickeln durch dieses Ego. Aber den Ego-Tod, oh, das ist mir ein bisschen zu hart, auch diese Formulierung. Der Sankt Augustin, der heilige Augustin, hat einmal gesagt, er hat eine ähnlich ambivalente Reaktion gezeigt zum Thema Keuschheit. Er sagte, wisst ihr, was Keuschheit ist? Kennt man das noch? Also Entsagung, sexuelle Entsagung. Der sagte, Gott, mach mich keusch, aber bitte noch nicht in den nächsten Tagen oder Wochen. Ich habe noch ein paar Projekte, die ich erfüllen muss. So gehen die meisten mit uns, glaube ich, auch mit dem Begriff Ego-Tod oder der Überwindung des Egos. Ja, es wäre schon gut und ich würde dann sicherlich spirituell mehr wahrnehmen, aber am besten noch nicht gleich. Mit dem Ego kann ich noch eine Menge erledigen in dieser Welt und habe dann so ein bisschen Durchbeißungskraft. Das braucht man ja, um sich zu behaupten und so weiter. Also wir haben so eine, also zu oft, zumindest ist mir das oft, sagen wir mal, aufgefallen bei anderen und ehrlich gesagt auch bei mir. Wir haben so zwei Reaktionen auf diese Thematik. Und ich möchte euch sehr gerne im Folgenden jetzt sagen, wie gut es ist, diese Überwindung zu machen, diese Überwindung des Egos. Wohl die überzeugendste und ermutigendste Geschichte für die Transformation des Egos, der begegnet uns in der Geschichte, der Lehrgeschichte der zwei Schmetterlinge. Ihr wisst, der eine Schmetterling versucht in die Höhe zu kommen, gar nicht mal Schmetterling, die eine Raupe versuchte in die Höhe zu kommen, indem sie mühsam eine eiserne Säule erklamm. Und der andere Schmetterling dachte sich, das ist nicht natürlich, auch ich möchte in die Höhe. Ich werde aber in die Höhe gehen, indem ich eine Transformation durchmache. Ich werde fliegen. Und so ging der Schmetterling dann in einen Kokon, ich sage immer Schmetterling, das ist verkehrt, die Raupe in den Kokon, in die Kokon hinein. Und in dem Kokon unterlief diese Raupe eine allmähliche, graduelle Transformation. Es gab eine Phase in dieser Transformation, wo nichts vom Alten da war und auch nichts vom Neuen. In dem Kokon befand sich einfach nur eine flüssige, glitschige Masse. Aber die Raupe hatte Geduld, musste auch Geduld haben. Und nachdem sie durch diesen Nullpunkt durchgegangen ist, entwickelten sich ihre neuen Fühler, dann wunderschöne Flügel, erstmal im Ansatz nur, und dann schließlich gelang es ihr, den Kokon hinter sich zu lassen und als wunderschöner Admiral-Schmetterling durch die Gegend zu flattern. Das passiert auch, wenn wir von der Überwindung des Egos sprechen. Zunächst einmal kommen auch wir zu einem Nullpunkt. Und dieser Nullpunkt erklärt manchmal sagen wir mal, die Situation von, ich will mal sagen, spirituellen Menschen, die noch in der Entwicklung stehen. Die sind weder so ganz im, die sind weder im materiellen Leben zu Hause, noch sind sie auf diesem Nullpunkt ganz im spirituellen Leben zu Hause. Ihre materielle Identität hat sich nämlich aufgelöst und ihre spirituelle Identität ist noch nicht da. Und das ist eine Phase, die durchaus, sagen wir mal, mühselig sein kann. Man fühlt sich einfach dann so zerrissen, nicht? Wie Goethe das einmal ausdrückte, zwei Seelen ruhen in meiner Brust. Nicht? Die eine macht der anderen Frust. Das ist jetzt aber nicht unbedingt Goethe gewesen, der zweite Satz. Das war meine Interpretation von Goethe. Aber das kann manchmal ein echtes, sagen wir mal, eine schwierige Situation sein. Das muss man auch so ausdrücken. Wenn man sagt, spirituelles Leben, macht spirituelles Leben, Freunde und Kinder, gebt euch richtig diesen Prozess hin. Heute möchte ich sagen, ihr werdet durch ein Tor von Schwierigkeiten dann durchgehen müssen. Das gibt diese Phase, wo man noch nicht spirituell, wo man weder seine falsche Identifikation hat, also durchs Ego bestimmt ist, noch richtig situiert im spirituellen Leben ist. Das wird meistens verschwiegen in so neu spirituellen Bewegungen, New Age Bewegungen. Da sieht man nur das werbende Lächeln von Chung-Hang Him, den Meister aus Korea, nicht? Und dann denkt man, ich werde auch so lächeln für den Rest meines Lebens, nicht? Nein, es kommt diese Phase, wo wir in uns diese beiden Stimmen hören. Bhakti Tirtha Maharaj hat mir dazu einen sehr interessanten, das war eigentlich eine Vorlesung, eines seiner letzten Vorlesungen. Der hat davon gesprochen, indem er sagte, es gibt zwei Hunde in der menschlichen Brust, die miteinander kämpfen. Wer meinst du wohl, wird siegreich sein? Nanda Mohini, hast du schon mal Hundekämpfe beobachtet? Das sollte man auch nicht. Das ist etwas. Ich habe in meiner Kindheit bei Jack London da mal gelesen. Da gab es so einen Hund, der immer in so einen Hundekampf verwickelt. Die werden ja aufeinander gehetzt anscheinend und so. Ne? Wer wird wohl siegen? Bhakti Tirtha Maharaj sagte, das ist eine schwierige Frage, man kennt ja nicht mal die Einzelnen genau. Er sagte, der wird siegen, dem man etwas zu essen gibt. So in dieser Phase, wo wir diese zwei Seiten in uns haben, eine Seite, die sich noch zum materiellen Leben hingezogen fühlt, und eine andere Seite, die sich schon zum spirituellen Leben hingezogen fühlt, aber wo wir noch nicht so stabil im spirituellen Leben verankert sind, muss man wissen, dass da manchmal diese beiden Stimmen noch im Herzen sind. Wir sind uns noch nicht eins. Wir sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollen. Und um dorthin zu kommen, wo wir hingehören und wo wir sein wollen, ist es total wichtig, dass wir es lernen, unserer spirituellen Seite, das heißt der Seite, die nach spirituellem Erkenntnis sucht, Nahrung zu geben. Es reicht auch nicht aus, sagen wir mal, einmal in der Woche zum Tempel zu kommen, wie so ein guter Christ, oder sagen wir wenn man jetzt nicht in der Tradition der Veden steht, einmal in der Woche eine Moschee aufzusuchen oder einen Dom oder eine Kirche. Nein, nein, es ist ganz wichtig, dass wir besonders in dieser Phase, wo ich würde mal sagen, viele von uns sind, es lernen, unserer spirituellen Seite regelmäßig Nahrung zu geben, sodass die stärker und stärker wird und wir dann endlich mal aus dem Kokon herauskommen und in die Freiheit fliegen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich glaube, hinreichend erläutert zu haben. Ich glaube, das ist einsichtig, das kann jeder verstehen. Nun, die meisten Menschen sind in ihrem Leben zufriedene Gefangene. Als ich noch jung war. Und die gehen deswegen den spirituellen Weg nicht mit der entsprechenden Konsequenz. Diese zufriedenen Gefangenen gibt es außerhalb des Tempels und auch innerhalb des Tempels. Das ist also nicht ortsspezifisch anzuordnen. Mit zufriedenen Gefangenen meine ich Menschen, die schon wissen, dass sie noch nicht ihr spirituelles Ziel erreicht haben, aber die, sagen wir mal, auf ihrer Reise anfangen, sich mit Kompromissen zufrieden zu geben, die sie auch vielleicht sich selbst gegenüber und anderen gegenüber vertuschen. Es ist interessant, gerade in spirituellen Bewegungen findet man immer wieder Menschen, die ein unglaubliches Ego haben, weil sie in einem Kompromiss leben. Und man kann nicht spirituelles Leben in einem Kompromiss leben. Man kann vielleicht eine Ehe für einige Zeit in einem Kompromiss leben oder man kann im Arbeitsfeld in einem Kompromiss leben, dass man etwas tut, was man innerlich doch nicht befürworten kann. Man kann vielleicht ohne inneren Schaden zu nehmen für gewisse Zeit, sagen wir mal, im Urlaub im Kompromisse eingehen. Aber in deinem spirituellen Leben kannst du auf lange Sicht gesehen nicht Kompromisse im Kompromiss leben. Du musst ganz da reingehen. Das ist sehr wichtig. Spirituelles Leben ist also nicht etwas, was man wie Salat zu einem anderen Gericht hinzuführt. Vegetarisch oder nicht vegetarisch. Salat ist immer gut. Das kann man immer dazu führen. Nein, spirituelles Leben ist nicht etwas, was man so zum materiellen Leben dazufügen kann. Unser Leben muss spirituell sein. Denn Leben an sich ist eine spirituelle Angelegenheit. Der physische Körper besteht aus materiellen Elementen und wird ja belebt erst durch die spirituelle Seele. Ohne Seele ist der Tod. Also Leben ist eine spirituelle Sache, nicht eine materielle Sache. Und wenn du deswegen ein spirituelles Leben führen willst, dann musst du das ganz machen und nicht halb. Das heißt nicht, das hat in der Vergangenheit viele, viele Irrtümer herbeigebracht. Das heißt auf keinen Fall, dass jetzt jeder ein Mönch im Tempel werden sollte. Nein, nein. Das heißt, dass was immer wir tun, dass wir das spirituell durchdringen. Also wenn wir arbeiten, dann haben wir einen Arbeitsplatz oder eine Arbeit, die nicht entgegen unserer Prinzipien sind. Es ist zum Beispiel nie möglich, auf lange Sicht im Schlachterberuf tätig zu bleiben, wenn man und anderen Gewalt anzutun oder was weiß ich, Alkohol zu verkaufen. Nein, es muss schon einheitlich sein, aber sonst kann man fast alles machen im spirituellen Leben, also an Berufstätigkeiten. Unsere Devotees gehen auch auf Urlaub, deswegen sind sie auch manchmal so schön braun. Man kann einen spirituellen Urlaub machen. Man kann Musik machen. Unsere Ananda Mohini wird vor dem Kölner Dom erlaubterweise herumrocken. Wahrscheinlich. Ne? Also zu Ratha Yatra trittst du, glaube ich, wieder auf und so. Man kann, also da sind spirituelles, aber der Kern, aus dem wir handeln, muss ein spiritueller sein. Wir müssen in uns ruhen und die anderen Bereiche unseres Lebens dann spirituell durchdringen, um nicht in eine Schwierigkeit geraten und dann diese fürchterlichen Konflikte in uns zu tragen, die uns innerlich Kraft nehmen werden und einfach uns festhalten werden in unserer eigenen Entwicklung. So viele Menschen sind, sagen wir mal, nicht bereit, sich dieses Thema so anzuschauen. Die ziehen es vor, zufriedene Gefangene zu sein. Also wir hatten so einen auf der Insel, wo ich groß wurde. Ich wurde auf der Insel Fehmarn groß. Kennt jemand die Insel Fehmarn? Oh ja. Ihr wart auf Urlaub wahrscheinlich da? Klassenfahrt. Oh ja. Anfang der 80er, da war ich schon nicht mehr da. Ja. Da hatten wir, ich lebte da in meiner Kindheit in einer Villa, die als Bahnhof umtransformiert wurde, also umgebaut worden war. Mein Vater war der Bahnhofsvorsteher und eines der einflussreichsten Männer der Insel. Das war damals 1955 oder so, 1960. Und ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich lebte in den Bäumen der Insel und am Ozean, schwamm und es war also sehr, da habe ich es gelernt, glücklich zu werden. Es war einfach eine glückliche Kindheit. Und da gab es eben einen, den nannten alle Fritz Monarch. Fritz Monarch war ein Landstreicher, der irgendwie die Gunst meiner Mutter bekommen hatte, aus irgendeinem Grunde. Und der also Folgendes hatte, der war gerne im Gefängnis. Der wurde dann immer, und zwar zur Winterszeit, nicht im Sommer oder im Frühling, ne? Weil es so gut, da war nicht viel los im Gefängnis auf dieser Insel und da gab es so schöne geheizte Räume. Und jedes Mal, der hat das genau getimt, jedes Mal, wenn es ihm zu kalt wurde, dann hat er irgendwas Geringfügiges gemacht, wie ein Fahrrad gestohlen. Nicht? Und dann hat er dabei deutliche Spuren hinterlassen, die den Aufklärungsbeamten dann gleich zu ihm gebracht hat, wo er da war, im Strand, in seinem Strandhüttchen, nicht? Ein ganz romantisches Haus für den Sommer. Und Fritz, hat der Beamte gesagt, ja, ach, sind Sie schon gekommen, lassen Sie mich gerade noch das Süppchen zu Ende kochen, ich komme dann schon. Okay, dann hat der Beamte gewartet und dann hat er sein Süppchen zu Ende gekocht und gegessen und mit dem Beamten geteilt und dann sind sie fröhlich sprechend ins Gefängnis gewandert. Alles war schon klar und dann war er für den Winter in dem beheizten Gefängnis drin und seine Frist ging dann ab, wenn der Frühling kam. Ne? Einmal kam der Frühling spät und das hat den Fritz gesagt. Da hat er mit dem Beamten verhandelt, hat er gesagt, könnt ihr mich nicht noch eine Woche länger hier drin lassen? Fritz, deine Frist ist ab. Es ist noch zu kalt draußen. Sonst stehle ich irgendwo beim Bäcker ein Brötchen. Okay, bleib, Fritz. War genug. So ähnlich ging das. Vielleicht ein bisschen schärfer, als ich es jetzt geschildert habe. Aber das war die Idee. So, im Spiritan Leben sind manche von uns zufriedene Gefängnisinsassen. Aber während das bei Fritz eine ganz intelligente, also ich will das jetzt nicht bewerten, also es ist ja moralisch nicht einwandfreie Situation, aber zumindest was die Temperatur betraf, war es eine intelligente Lösung, die Zimmertemperatur, geht es im spirituellen Leben nicht so. Wir sollten immer wieder Bestand aufnehmen. Nach 14 Tagen wird gesagt, sollte der Mensch Bestand aufnehmen über sein Leben und zurückschauen. Das ist ein halber Monat. Und sehen, was konnte er umsetzen an Wissen in diesem Monat? Wie konnte er sein Leben auf einer höheren Stufe und höherem Wissen entgegenführen? Das ist eine wichtige Sache. Lasst uns nicht einfach passiv werden im spirituellen Leben. Wir haben noch so viele Möglichkeiten zu wachsen und die menschliche Form des Lebens ist uns dazu gegeben worden. Zum Wachsen, nicht zum Stillbleiben. Yes, das waren so die Themen, die ich sagen wollte. Ich wollte noch ein letztes Thema machen. Ich will jetzt total das Thema wechseln. Ist mir sehr klar, dass ich verschiedene Arten von Zuhörern habe bei so einem Sonntagsfest und ich möchte versuchen, allen gerecht zu werden. Das, was ich bisher gesagt habe, ist eigentlich, glaube ich, sind so mehr Tipps für den Beginnen. Ich möchte aber noch etwas für den, der schon lange praktiziert und sich wirklich fragt, was könnte ich tun, um in meinem Herzen die Tür jetzt endlich zu öffnen, um weiterzukommen. Und ich möchte, wie es in Indien der Fall ist, diese Frage durch eine sehr tiefe Lehrgeschichte beantworten, die ich Ramsundara widmen möchte und Bhogini Shakti, weil Ramsundara den Namen Ramas trägt. Das ist eine Geschichte aus dem Ramayana. Ramchandra, du weißt sicherlich, der vorzüglichste Diener von Rama ist wer? Hanuman natürlich. Hanuman. Nicht? Hanuman ist der Diener von Lord Rama, der den liebsten Dienst für Lord Rama tut. Er besteht aus Dienst. Seine einmal nach langer Zeit wollte Rama seinen Diener entlohnen und bat Sita, die Königin, seine Frau, Hanuman, dieses wertvolle Diamanten, sag mal, wie heißen diese? Dekolleté nicht? Collier. Collier? Oder wie würdest du sagen? Bhogini Shakti? Ja. Ram sagte, Hanuman ist mein liebster Diener, Sita, gib ihm bitte dieses Diamanten Collier. Oder was war das? Perlen-Collier. Ja, Collier. Nur, ich kriege das schon hin. Man muss ein bisschen sich weiterbilden. Und als Hanuman das bekam, fing er an, diese Perlen aufzubeißen. Sie eine nach dem anderen beiseite zu legen. Alle guckten so, weil das ein Affront ist. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt Ganga da meine kostbare Juwele, meines ist nicht eine Blumenkette geben oder würde sagen, würde ich sagen, oh, ich habe irgendwie Ganga da total enttäuscht heute. Das wäre ein Affront fast für mich. Ich wäre ein bisschen verletzt, ehrlich gesagt. Rama wollte wissen, Hanuman, was machst du da? Hanuman sagte, ich wollte wissen, ob die Perlen vielleicht doch deinen heiligen Namen chanten würden, und zwar im Inneren. Aber ich höre, nicht mal, ich höre, dass sie nicht chanten. Sie chanten weder im Äußeren, noch chanten sie in ihrem Herzen. Ja, sagte Ram, nicht alles und jeder kann chanten. Das sind Perlen, die chanten normalerweise nicht. Das ist tote Materie. Und da sagte Hanuman, aber bei mir chantet alles. Selbst die Haare, fragte Ram, die doch auch tote Materie sind. Und dann machte Hanuman mit seinem Arm so und alle Haare chanteten. Jai Ram, Jai Ram, Sisi, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Sisi. Es war ein Orchester, Gaur Krishna. Das war also, wie viele Haare gibt es auf einer Arm? Also Milliarden vielleicht, ne? Also richtig viele. Ja. So, Hanuman ist also ein sehr lieber Diener von Rama. Ihr wisst, Ramas Ehefrau Sita wurde entführt von dem bösen Satan, könnte man fast sagen, dem Ravana, diesem Teufel ist vielleicht das Wort. Hanuman ging dann nach Lanka, wo die Festung von Ravana war, um Sita zu finden und sie zu Rama zurückzubringen. Er war mit einem Riesensatz über den Ozean gesprungen und wollte jetzt erstmal Sita ausfindig machen. Und er ging deswegen durch die Palastanlagen von Ravana. Und er sah dort, es war später Abend, Szenen, die ein keuscher Mönch nicht sieht. Dann würde er sich nicht anschauen. Er sah, wie die Rakshasas, die Anhänger Ravans, überall in sexuellen Umarmungen mit ihren Gespielinnen lagen. Hare Krishna, herzlich willkommen. Es ist noch Platz, kommt rein. Schön, dass ihr gekommen seid. Aber ihr seid da. Herzlich willkommen. Es ist noch viel Platz. So, Hanuman schaute dann schließlich in den Palast von Ravana und Ravana lag da total betrunken. Er hatte sein ganzes Harem im Geburtstagskleid um sich versammelt, also er war splitterfasernackt. Und Hanuman schaute sich den an und ging dann so aus dem Palast heraus und sagte, also für den Dienst an Rama mache ich so gar etwas, was ich als zölibatärer Mensch nicht machen würde. Ich schaue mir das alles an, denn ich will ja Sita finden, ob der da irgendwo Sita hat. Und er ging dann weiter durch die verschiedenen Paläste, die vor dem Hauptpalast lagen, und kam zu einem, wo durch das Fenster hindurch ein Rakshasa, ein Dämon sah, mit, die haben ja diese spitzen Ohren und diese Fangzähne. Und er schaute ihn an, er saß da, er schaute so von der Seite an und er hörte, wie dieser Dämon, Dämonen sind total gegen Gott normalerweise, sang Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Hanuman sprang durch das geöffnete Fenster hindurch und sah, dass dieser Dämon vor einem kleinen Altar, wo er ein Deity, also eine Bildgestalt, eine Altargestalt von Lord Rama hatte, sang und ein Räucherstäbchen opferte. Als der Dämon ihn sah, sprang er sofort auf.
Hare Krishna.
Als der Dämon also sah, wie Hanuman in sein Tempelzimmer reingesprungen war, sprang er sofort auf und stellte sich schützend vor den Altar und sagte, es ist nichts, es ist nichts, es ist nichts. Dann sagte Hanuman, ist es für mich überhaupt gar kein Problem, dass du opferst. Ich bin Hanuman. Sagte der dachte, er sei ertappt worden und er würde jetzt, würde bald eine bewaffnete Truppe kommen und den Altar zerstören und ihn in lebenslange Haft nehmen. Hanuman fragte, wer bist du denn? Das sagte der mit den spitzen Ohren und den Vampirzähnen. Ich bin Vibhishan, der Bruder von Ravana. Ja, aber du verehrst Rama. Das ist ja völlig atypisch. Ja, sagte Vibhishan. Am Anfang der Schöpfung bat mein Bruder den Weltenschöpfer Brahma darum, dass er so große Kraft bekam, dass er das ganze Universum zum Weinen bringen könnte. Er bat darum, der machtvollste Dämon zu werden. Und ich bat den Weltenschöpfer, einfach nur eine hingegebene Seele von Rama zu werden. Ein Devoti von Rama. Wer bist du denn? Fragte Hanuman. Er fragte Vibhishan. Hanuman und Hanuman sagte, ich bin der Hanuman. Vibhishan sagt, du bist Hanuman, der liebste Diener von Ram. Jetzt komm mal, setz dich hin. Ich habe eine Frage, die mich unglaublich bewegt. Ich chante jetzt schon so lange den Namen Rama, aber bei mir ist noch nichts geschehen. Ich habe Rama noch nicht einmal gesehen. Ja, sagte Hanuman, da möchte ich dir einen Tipp geben. Ihr werdet sehen, diesen Tipp hat sich Vibhishan unglaublich zu Herzen genommen. Es reicht nicht nur aus zu chanten, sagte Hanuman. Du musst auch etwas tun, was der Sache Gottes nützlich ist. Ich sage es jetzt mal so sachlich. Mad Apanam sagt man im Sanskrit, sagt Krishna im Sanskrit. Etwas, was das Herz Gottes zufriedenstellt. Es reicht nicht nur zu chanten, sondern etwas zu tun. Dann wirst du den Herrn wahrnehmen können. Dann wirst du den Höchsten sehen können. Vibhishan dachte lange darüber nach. Er dachte darüber nach, was wohl der Sache Ramas nützlich sein könne oder was das Herz des Höchsten zufriedenstellen könnte. Und es war klar, die Antwort lag auf der Hand. Natürlich wollte Rama Sita zurückhaben, die von ihm geraubt waren und festgehalten wurde in einem Palastgarten. unter strikster Bewachung. Und Vibhisan entschloss sich dann, erstmal Ravana zu eindringlich zu warnen. Er sagte, ich weiß von zuverlässigen Quellen, dass eine Armee in Richtung Lanka marschiert, eine Armee, die von Rama geführt ist, und du wirst diese Auseinandersetzung nicht gewinnen können. Deswegen bitte ich dich, gib Sita zurück. Aber Ravana, sein Bruder, beschimpfte ihn nur und sagte, es ist die schönste Frau, wie kann ich sie weggeben? Natürlich gehört sie jemand anderen, aber das ist nicht die Logik, nach der ich operiere. Und dann hat sich Vibhisan nach dreimaligem Versuch entschieden, Rama zu helfen, indem er ihm die strategischen Posten der Dämonenarmee mitgeteilt hat, sodass Ramas Siegeszug über Lanka dann sehr schnell ging und er dann Sita zurückholte. So, jetzt möchte ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr wirklich Zufriedenheit im Herzen erlangen möchtet, spirituelle Zufriedenheit, ist es sicherlich gut zu meditieren, zu chanten und so weiter, aber es ist auch gut, sich die Frage zu stellen, was kann ich tun in dieser Mat-Arpanam-Kategorie, das, was das Herz des Höchsten erfreut. Nicht? Wo sind meine einzigartigen Gaben, wo sind meine Talente, die ich mitbekommen habe und wie kann ich diese zur Anwendung bringen? Gut, jetzt bin ich an das Ende gekommen, ich werde jetzt mal verstohlen auf die Uhr schauen. Ach, schon wieder eine Stunde. Wir möchten jetzt eine kleine kreative Pause einlegen, denn ihr sitzt schon lange. Wir werden in dieser Zeit alles vorbereiten, damit wir die Dias zeigen können. Diese Diashow, die wir zeigen werden, ist eine Uraufführung. Es gab das noch, wir haben an der Diashow für mehrere Male gearbeitet. Sie ist jetzt heute vollständig geworden. Sie ist einmal zusammengestürzt, aber sie ist jetzt da. Es ist die letzte Reise, die wir gemacht haben nach Indien. Eine Pilgerreise, wo wir sehr viele schöne Dinge erlebt haben. Am Anfang eine Hochzeit der Superlative, da haben wir auch Bilder davon. Und sehr verwegene Sachen auch. Ich werde euch die dann gleich zeigen. Wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten, wo wir den Raum fertig machen. Ihr könnt dann für euch sorgen, vielleicht und so weiter. Und danach werden wir dann die Aratik-Zeremonie machen. Und im Anschluss an die Aratik-Zeremonie wird es dann das Festmahl geben. Dann ist es auch schön kühl, dann könnt ihr ordentlich mit Appetit essen. Hare Krishna. Haribo, Hare Krishna.